Roberto, Anton und Larissa, dass sie sich bereit dazu erklärt haben, hier mitzumachen.
Ja, auch bei dir. Nochmal.
Ich fand das wirklich toll und es hat mir gut gefallen.
Ja, mir auch, wirklich.
Mhm. Ja, es war wirklich eine Freude.
Ich war wirklich also aufgeregt, also aber war wirklich schön, über unser Leben zu erzählen, weil es ist immer schön, so etwas zu erzählen, oder? Mhm. Die Bedeutung.
Was ich noch sehr gerne dazu sagen möchte, wir haben noch weitere Interessenten von uns, ja, von unseren Freundschaften, von BBZ, die auch gerne bei Radio Lora mitmachen wollen und auch ihre Lebensgeschichte erzählen wollen. Und besonders möchte ich auch Birsen erwähnen. Sie hat auch ein Buch geschrieben über ihr Leben. Leider ist es noch auf Türkisch, aber sie kann das auch sehr gut auf Deutsch erzählen. Ja, und was ich dazu sagen möchte, ich möchte mit dieser Sendung mich bekannt machen und auch sagen, falls irgendetwas ist, wegen Radioprojekte oder sonst noch etwas, wegen unserer Lebensgeschichte oder auch die Leute, die dann unsere Sendung dann gehört haben, die dürfen sehr gern auf uns zukommen, also auf mich zukommen und auch mir Fragen stellen oder auch Rückmeldungen dazu geben. Und ja, also ich muss sagen, es gibt noch zwei Personen, die vielleicht bereit sind, ein Projekt zu machen, währenddem ich dann in den Ferien bin, und dass wir die zwei Leute wie auch zu dieser Sendung da zunehmen, so dass die Leute auch von den anderen noch hören können, was sie für Leben haben und wie ihre Lebensgeschichten so sind.
Super. Ja, ich danke euch allen auch ganz herzlich, dass ihr mit euren Stimmen hier im Lora seid. Und genau, die jetzt zuhören, ihr habt es gehört, ihr könnt immer euch melden bei uns, wenn ihr Lust habt mitzumachen oder andere Ideen habt. Genau, und ich würde mich jetzt verabschieden.
Tschüss zusammen.
Tschüss zusammen. My bows. curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all. But it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race, and I ain't gonna lose.
Come on.
We are the champions.
Vom 15. Juli bis zum 18. August ist das LoRa in der Sommerpause. In der letzten Woche von der Sommerpause hört ihr das Endlos Sounds. 120 Stunden Live-Musik aus verschiedenen Orten in Zürich und natürlich auch immer auf 97,5 MHz. Bis dann spielen wir euch die besten Sendungen vom letzten Jahr.
Tauchen wir ein ins Archiv.
36 Grad und es wird noch heißer.
Jahre LoRa? Das LoRa war schon immer das, was die Sendungsmachenden aus ihm gemacht haben. Darum hörst du jetzt unsere Audioporträtreihe. So stellen wir verschiedene Personen in der Geschichte des LoRas in den Fokus und schlagen damit eine Brücke zwischen früher und heute. Exklusiv auf 97,5 MHz.
Sie hören der Radio Zürich. Das ist ja Radio Zürich auf 100 MHz. Wenn gestört wird, auch in der Umgebung von 100 MHz zu hören. Zusätzlich noch auf dem Ton vom ARD, auf dem ersten deutschen Fernsehen.
Wir sitzen im Studio im Radio LoRa an der Militärstraße 85A und zu Besuch bei mir im Studio ist Hannes Lemmler, ein sehr guter Freund von Christoph Lindenmeier. Magst du dich kurz vorstellen?
Ja, danke Natalia. Ich bin ein Gründer, Mitgründer der selbstverwalteten Kooperativen von Longomai und wir haben ja in diesem Jahr, ihr habt 40 Jahre und wir haben 50 Jahre Jubiläum. Und ich war lange Jahre befreundet, habe mit dem Christoph Lindenmeier zusammengelebt auch. Und ich arbeite jetzt dank der Möglichkeit, dass das Forum Civique Européen und sogar die Stadt Zürich, aber auch Memory AW finden, es ist wichtig, dass man das diskrete Leben eines genialen Zürchers und eines genialen Menschen, dass man das darstellt und dass man das auch den Nachkommen sozusagen unterbreitet. Das heißt, ich finde, man kann sich sehr gut merken einen kleinen Satz von Noam Chomsky. Der hat damals, und sagt es immer noch, hat er gesagt, solange die Hasen die Geschichte nicht selber schreiben, bleibt es jene der Jäger. Und genauso finde ich, ist es wichtig, dass die Geschichte von Christoph Lindenmeier, dass die möglichst konsequent aufgearbeitet wird. Und jetzt habe ich eben, dank Lora und den 40 Jahren, habe ich die Möglichkeit, kurz mal gewisse Aspekte von seinem Leben zu zeigen. Und zwar geht das eigentlich parallel oder ist es eine konkrete Illustration der drei Titel, die für das Projekt des Nachlasses gefunden wurden. Nämlich Christoph Lindenmeier war ein Radiopirat aus Leidenschaft. Und er hatte alternative Medienprojekte und internationale Solidarität gelebt. Und am Schluss, falls wir dazu kommen in dieser Sendung, würden wir auch noch ein ganz kleines Beispiel zum dritten Kapitel von diesem Nachlass, nämlich Demokratie und Medien im Übergang von analog zu digital. Darüber könnten wir auch noch reden, weil Christoph war auch in diesem Bereich eigentlich ein Pionier.
Ja, vielen Dank. Also eben, du machst diese wichtige Arbeit, diesen unglaublich großen Nachlass und wichtigen Nachlass von Christoph Lindenmeier aufzuarbeiten und auch einer Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Und wir schätzen sehr, dass du hierher gekommen bist, um uns ein bisschen Einblick zu gewähren in diesen Nachlass. Wie du schon gesagt hast, wir feiern 40 Jahre Jubiläum des Radio Lora und Christoph Lindenmeier hat das Radio Lora in sehr großem Maße mitgeprägt, mitgestaltet, mitgegründet. Und vielleicht kannst du ein bisschen dazu erzählen, wie es dazu kam. Was ist so die Vorgeschichte?
Also ich blättere da ganz gern in seinem Lebenslauf, weil da stehen einige Daten, die ich möchte nicht den Hörer und die Hörerin mit Daten überfüllen. Aber es gibt doch einige Sachen, die wichtig sind. Also er ist am 29. Oktober 1953 ist Christoph Lindenmeier geboren worden. Er hatte als Muttersprache Deutsch, Fremdsprachen Französisch, Englisch, Spanisch und Italienisch. Er war also ziemlich offen und sprachbegabt. Er ist also geboren in Zürich 1953, hat die Primarschule besucht wie ganz viele, Literaturgymnasium, Maturität B und dann, zur Überraschung, der Radiopirat und Radiospezialist hat Medizin studiert und hat sogar eine Dissertation gemacht, indem er bei Professor Lehmann an der Neurologischen Uniklinik in Zürich eine Dissertation zu den neurophysiologischen Grundlagen des dreidimensionalen Sehens. Also man muss sich das mal vorstellen, nur schon der Titel ist sehr anspruchsvoll und es geht also da nicht ums Hören, sondern es geht ums Sehen. Und er war dann auch in seinen jungen Jahren, also nach 21 war er Mitglied, er hatte Delegierter beim Roten Kreuz und er hat seit 1968, hat sich Christoph parallel ein eigenes Wissen angeeignet und er ist Amateurfunker geworden, er hat ein Ingenieurbüro entwickelt, das heißt REDEL, die rote Elektrizität sozusagen. Das ist eine Gruppe für angewandte Elektronik in Zürich. Er war dann auch Berater auf dem Gebiet der elektronischen Medien, Tonstudiotechnik, Video und vor allem Lokal- und Regionalradio. Er hat gleichzeitig mit dieser Ausbildung hat er gebastelt und hat einen postgenehmigten, kostengünstigen Sendeanlage für Lokalradios in Europa und den globalen Süden entwickelt. Da werden wir noch drüber reden.
Genau, also du hast erwähnt, er war ein Bastler, er hat sich selber ganz viel Wissen, ganz viel technisches Wissen angeeignet und da hochkomplexe, also einerseits in seinem Medizinstudium hochkomplexe Themen bearbeitet, aber eben auch in seiner Werkstatt sich an komplexe Begebenheiten herangewagt und da das Maximum rausgeholt. Wie ist er dann zum LoRa gekommen? Er war ja auch Teil einer linken Bewegung, jetzt neben dem Basteln und dem Studieren war er ja auch aktivistisch und ich glaube, es geht ja auch stark um diese Verbindung, oder, von Radiotechnik und einer aktivistischen Bewegung in Zürich.
Ja, er war natürlich dann mit seinen Sendern, die er entwickelt hat, war er, diesen sogenannten Rucksacksendern, war er natürlich auch aktiv und hat die Stimmung vorbereitet, weil in den 70er Jahren gab es viele Leute, die gesagt haben, das Monopol des Staatsradios, der sogenannten Staatsmeinung, das muss durchbrochen werden, also versuchen wir einen Dank der technischen Entwicklung, ist es möglich, lokale Radios zu realisieren. Er hat sich dann auch um die Frequenzaufteilung stark gekümmert, weil das war immer ein Argument, man kann nicht so viele Radios akzeptieren, weil die UKW-Frequenz beschränkt ist. Aber da hat er sich auch in dieser Dimension einen Namen geschaffen und eine Ausbildung besorgt und Wissen vor allem besorgt. Und er war natürlich dann in der ersten Phase bei diesen, mit seinen gebauten Rucksacksendern, war er aktiv. Und da gibt es diese kleine Anekdote vom Herr Schweizer, der in der Kolonne am Sonntagabend vom Wallensee, also von Chur über den Wallensee Richtung Zürich zurückfährt, Sonntagabend. Und da gab es regelmäßig in diesen Jahren einen Stau und da blieb man stehen in kolonnelangen Warteschlaufen. Und während dieser Zeit haben die Leute sich natürlich die Zeit kurz gemacht, dadurch, dass sie Radio gehört haben. Und auf diesen Frequenzen genau hörten sie dann diese Radiopiraten, die Werbung gemacht haben für diese Ideen und die dann eben gesagt haben, so, wir wollen jetzt auch unsere Meinung verbreiten. Und das war eine ganze Phase, die sicher auch Einfluss gehabt hat, natürlich auf eine andere Vedette, die sehr bekannt ist in Zürich, oder das ist der Schawinski, der ja damals dann auch mit dem Pizzo Gropera Sendungen vom italienischen Territorium, wo schon freie Radios toleriert wurden, nach Zürich sehr bekannt und die Geschichte geprägt hat auch.
Genau, das bedeutet ja eigentlich eben, dass er mit diesen Rucksacksendern es ermöglicht hat, auch eine Gegenstimme gegen das staatliche Radio zu erheben, auch eine Gegenöffentlichkeit sozusagen ermöglicht und da auch eine wahnsinnig wichtige Arbeit geleistet hat darin, dass man wirklich auch mal andere Anliegen überhaupt öffentlich machen konnte und gleichzeitig ja aber so wie zweigleisig gefahren ist oder einerseits diese illegalen damals Techniken mit diesen Piratinnen-Sendern und gleichzeitig aber auch versucht hat, eben mit dieser UKW-Frequenzgeschichte das dann auch zu legalisieren und da also an beiden Stellen so dran geblieben ist, oder?
Darum war er ja auch, und ich habe das schon gesagt, der war ein ausgesprochen diskreter Mensch. Und ganz viele Leute, die gewusst haben, dass der Christoph diese Sender geliefert hat, wollen darüber nicht unbedingt reden. Aber ich glaube, jetzt können wir schon über das reden, weil leider ist der Christoph ja schon 2009 gestorben. Aber ich wollte noch kurz beschreiben, wie denn diese Sender funktionieren, diese Rucksacksender. Weil die PTT mit Peilsendern versuchte herauszufinden, von wo dann ausgesendet wird. Und dieser Rucksacksender, das ist also ein Rucksack mit einer Autobatterie. Drüber ist ein kleines Brettlein und dann ist der kleine Sender drauf. Und aus dem Rucksack raus gibt es eine Antenne. Und das hat man auf dem Rücken und in der linken Hand ein Kassettenplayer, also ein Kassettengerät, und in der rechten Hand ein Mikrofon. Das heißt, dann kann man sowohl vorbereitete Sendungen wie auch Kommentare, aktuelle Kommentare zu der laufenden Sendung machen. Und wenn mehrere Sender am Wallensee platziert waren, dann haben die Postdienste nicht mehr gewusst, weil die sich ja abgewechselt haben. Wo ist er denn jetzt, der Sender, der gerade sendet? Und so haben sie im Prinzip die Kontrolle des Staates unterlaufen können, aber sehr diskret.
Und es war aber ja schon trotzdem auch immer ein Spiel von man muss versteckt bleiben oder auch dann sich sofort vom Acker machen, wenn es dann trotzdem plötzlich brenzlig wird. Also es war schon auch in Adrenalin geladen, stelle ich mir das vor.
Das war sicher spannend und es war sicher lustig. Und also wie gesagt, diese Anekdote vom Wallensee, da gibt es noch viele andere. Ich möchte allerdings in diesem Zusammenhang doch auf diese Piratenphase ganz kurz hinweisen, weil die Anke Schindler, die ein Studium, eine Masterarbeit gemacht hat an der Universität Zürich, betreut von der Professor Dr. Monika Dommann, die hat eine Masterarbeit veröffentlicht und das finde ich eigentlich interessant, wenn solche Masterarbeiten existieren, dass man die bekannt macht. Zürcher Radiopiratinnen zwischen Medien- und Kulturpolitik 1976 bis 1983. Eine Soundgeschichte, die liest sich sehr gut. Ich muss sagen, also wir können da jetzt nicht in dieser Piratenphase allzu lange bleiben, aber dies ist ein Literaturhinweis, der nützlich ist.
Herzlichen Dank für diesen Hinweis.
Ja, das Lora oder das alternative Lokalradio ist natürlich nicht vom Himmel oben runtergefallen. In den 70er Jahren hat es verschiedene Projekte gegeben, wo man probiert hat, sich die Medien anzuzeigen. Jetzt aus einem linken, aus einem alternativen Spektrum raus. Und hat man eben schon im 77 probiert, so auf legale Art und Weise die Regierung ein bisschen unter Druck zu setzen mit Konzessionsgesuchen, wo es gar keine gesetzliche Grundlage gegeben hat. Und generell kann man sagen, es ist nach dem 68, wo die Leute langsam so ein bisschen in die Gesellschaft eingesickert sind, auch in die politischen Parteien, hat man probiert, von dieser Seite her einfach das technologisch nun machbar gewordene Medium Radio sich anzeignen und mit diesen neuen Ideen, dass eigentlich jeden und jede könnte Radio machen und noch verbunden mit dem Gedanken, dass so ein bisschen die linken Organisationen, also bis hin zur SP, ja in den Medien untervertreten sind und sich noch sollten da ein eigenes Medium schaffen, was natürlich nicht unbedingt widerspruchsfrei ist zu dem Gedanken, dass also, wie soll ich sagen, jede und jede kann Sendungen machen. Und der Druck ein bisschen auch für das hat natürlich Piratensender erzeugt. Ne? Also dort hat man dann gemerkt, da muss man etwas machen, überall und Polizei und Post hat das zu tun, muss denen ansäckeln und da hat man dann quasi die legale Plattform zur Verfügung gestellt, wo man hat können auftreten und sagen, ja, das kann man auch völlig im Rahmen vom schweizerischen Strafgesetzbuch kann man das lösen, nicht wahr? Radio machen und hat sich da auch ohne Hemmungen eigentlich dann auf die parlamentarische und etablierte Politikebene begeben, aber schon mit dem Ziel, ein wirklich unabhängiges Radio da in Zürich und eigentlich in der ganzen Schweiz, in allen Städten möglich zu machen.
Also bis 1983 geht eben diese Radiopiratinnen-Geschichte, weil danach wird es ja eben legalisiert. Es kommt dazu, dass die Konzessionen breiter verteilt werden und das Radio Lora bekommt als erstes...
Als einziges nicht kommerzielles Radio kriegt Radio Lora die Konzession. Die wurde 1982 wurde die eingegeben und da war der Christoph Lindenmeier, der auch im Vorstand der ALR-Stiftung war, war er natürlich sehr prägend, aktiv. Er hat dann auch die Sendeeinrichtung im November eingerichtet und am 14. November, glaube ich, war es soweit. Radio Lora war on the air.
Genau.
Das sagt man ja so ganz modern, nicht?
Genau. Das feiern wir ja eben dieses Jahr, dass das 40 Jahre her ist, dass Radio Lora on the air ging mit eben einem Sender, den Christoph Lindenmeier entwickelt hatte.
Ja, selbstverständlich. Und auch die Sendeeinrichtung, Radioeinrichtung hat er konzipiert, weil man muss sagen, er hat 1981 schon dafür gesorgt, dass wir also in Longomai in Südfrankreich, nach dem Wahlsieg von Mitterrand, dem sozialdemokratischen Präsidenten 1981, konnten wir dank Christoph, und da ist auch unsere Freundschaft entstanden, konnten wir dank dem Christoph schon am 15. Juni 1981, also 10. Juni Wahlsieg, 15. Juni sind wir on the air gewesen mit Radio Saint-Sin. Radio Saint-Sin gibt es immer noch und das sendet via etwa 8 oder 9 Relais, also Repeater-Stationen, sendet es in einem Gebiet, das etwa einen Drittel so groß ist wie die Schweiz und hat jetzt übrigens ganz neu auch ein kleines Töchterchen gekriegt, nämlich Radio Aioli in Avignon. Was habe ich im Nachlass von Christoph noch entdeckt? Ich habe die erste Bilanzsendung entdeckt, mit Rudi Bürgin, Jean Trepp, Christoph natürlich und anderen. Und das war für mich eine Trouvaille, weil 1983, November, erste Erfahrungen, Konzepte, man realisiert die Sendungen und macht Bilanz im selbstverwalteten Zentrum, was Theo Pinkus damals eingerichtet hat, Salencina in Maloja. Und dort gab es das Sommerseminar und da konnte man dann in dieser Bilanzsendung, diese Bilanzsendung ist eine sehr spannende Sache, wie ist das denn damals gelaufen und welche Sendungen gab es und wie hat das getönt? Also es ist wirklich sehr, sehr konzis, ist eine stündige Sendung. Aber eben, ich verliere mich, jetzt bleibe ich schon wieder bei der Sendung. Dabei müsste man doch mal ein ganz spezielles Lied spielen, was uns Polo Hofer für die Kampagne geschenkt hat.
Genau, du sprichst eine Kampagne an. Das ist vielleicht ein guter Übergang. Du hast jetzt kurz vorher erwähnt, dass Christoph Lindenmeier eine Bilanzsendung gemacht hat, ganz am Anfang von Radio Lora, denn er war ja ganz klar auch ein Sendungsmachender hier im Lora und war nicht nur in der Gründung des Loras aktiv, sondern war dann jahrelang eben auch dabei und hat eigene Sendungen gemacht und eben auch eine Kampagne gestartet, die du gerade erwähnt hast, die ihr zusammen, glaube ich, auch gestartet habt, oder?
Ja, ja, ja.
Dann hören wir uns doch dieses Lied kurz an.
Schwarzer Mann, ein weißer Boss bestimmt ab Bürger zu Sold. Es geht nicht um Freiheit, es geht um Gold, um Gold. Um südafrikanische Gold. Tag für Tag in einem Teufel in einen Schacht. Tag für Tag wie in der tiefsten Nacht. Wird den schwarzen Leuten alles rausgeholt. Mit Stacheldraht und Peitschen um wegen Gold, wegen Gold. Wegen südafrikanischen Gold. Wegen Gold. Wegen Gold. Wegen Gold. Wegen südafrikanischen Gold. Arm und reich. Es muss jemand geben, der den Gewinn abholt. Und wir in der Schweiz, wir machen es eben mit dem Gold, mit dem Gold. Mit dem südafrikanischen Gold. Ah, Herr und Frau Mandela, geh uns wenig an. Wir sind weit weg von dem Südafrika. Wir müssen schauen, dass der Rubel rollt. Das machst du am besten mit dem Gold, mit dem Gold. Mit dem südafrikanischen Gold. Mit dem Gold. Wegen Gold. Wegen Gold. Mit dem südafrikanischen Gold. Thank you.
Dieses Lied entstammt einer Kampagne, die du vorher erwähnt hast, weil es ist ja so, dass wir schon erwähnt haben, dass LoRa ist ein politisches Projekt und es war auch so, dass Christoph Lindenmeier ein sehr politischer und aktivistischer Mensch war. Alternative Medienprojekte und internationale Solidarität sind Stichworte.